Hi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Hinter jeder Tür, der Podcast, in dem wir über all das sprechen, was wirklich hinter jeder Tür abgeht, und zwar ganz viele Problemchen in Familien, über die nicht so viele Leute sprechen wollen, aber jetzt sind wir ja da und wir machen das. Und ich dachte mir auch, Sarah, vielleicht stellen wir uns nochmal ganz kurz vor, jetzt nach 6, 7 Folgen, die Leute, die vielleicht gerade dazugekommen sind. Was hältst du davon?
Jetzt bin ich überfordert. Hättest du das nicht vorher sagen können?
Wir sind hier doch spontan, Sarah. Hier ist doch alles spontan, Spontanität. Übrigens, wir haben kein Skript, by the way. Ich wurde letztens gefragt, so nach dem Motto, ja, ihr habt doch bestimmt ein Skript, das ist doch voll die lange Arbeit, das vorzubereiten. Wir haben kein Skript, Leute.
Ich glaube, dass wenn wir ein Skript hätten, dann würde einiges besser laufen, glaube ich, oder?
Wahrscheinlich, aber also ich habe es als Kompliment aufgefasst, weil es scheint ja dann so zu klingen. Ja, es scheint ja dann so zu klingen, wie als wenn wir uns wirklich vorher um jeden Satz Gedanken machen. Es ist nicht so. Also wir besprechen vorher, welche Punkte wir ansprechen wollen, und machen uns Stichpunkte und hangeln uns so daran entlang.
Ja. Ich schreibe meine Gehirngrütze auf. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann gucke ich nochmal in meinen Unterlagen. Aber wie sollte so ein Skript aussehen? Ich sag, und dann kommt dann so, Mimi, Doppelpunkt, haha, geh mir nicht auf den Keks. Oder wie soll das denn aussehen?
Ich habe noch nie im Podcast gesagt, geh mir nicht auf den Keks. Ja, das möchte ich hier dementieren. Das aber stimmt. Ja, ich meine, klar, ich meine, bei so anderen Podcasts, bei ganz vielen True Crime Podcasts schreiben die klar vorher ein Skript, aber es ist ja auch ein ganz anderes Konzept, also ja, die müssen ja auch was schreiben, weil die müssen ja die Geschichte runterschreiben und irgendwie die Fälle und so, und Sarah schreibt einen Vornamen auf ihre Notizen und kann den Fall dann erzählen, also das ist ja was ganz anderes, ne? ja, aber dann, ich stelle mich vielleicht nochmal ganz kurz vor, in der Zeit kannst du dich ja mental darauf vorbereiten, Sarah. Also, mein Name ist Miriam Ben-Hadid oder Ben-Hadid, wenn ihr es richtig aussprechen wollt. Ich bin Journalistin und Nachrichtenredakteurin und habe einen Vollzeitjob, also das hier ist leider noch nicht mein Vollzeitjob, mal gucken, wohin es geht. Ich arbeite Vollzeit bei Pro7Sat1 hier im wunderschönen München und produziere täglich Nachrichten. Und ja, mache dieses kleine Projekt hier nebenbei zusammen mit meiner Schwester. Rampe, Rampe.
Die bin ich, Sarah Ben-Hadid Kutsch. Ich muss es leider so aussprechen, weil sonst kommt das Kutsch danach nicht mehr so gut irgendwie.
Ja, das stimmt.
Ich bin Sozialarbeiterin in Aachen und selbstständig mit einem Träger, der für das Jugendamt arbeitet, und mache den Bums jetzt seit 11 Jahren. Liebe meinen Job. Und Mimi und ich haben uns schon öfters über meinen Job unterhalten, und da ich manchmal so krasse Sachen erzähle und ich mich immer darüber aufrege, dass da so mir ein bisschen die Prävention bei meinem Job fehlt, kam die Mimi mit auf die Idee, dass wir das jetzt mal als kleines Projekt ausprobieren, da einen Podcast draus zu machen.
Genau. Und bisher ist die Resonanz echt gut. Also Leute, falls euch dieser Podcast gefällt, dann like and share. Teilt es allen Leuten mit, damit wir größer werden und noch mehr Leute erreichen können. Aber bisher läuft es eigentlich ganz gut. Genau. So viel zu uns. Nochmal als kleine Einleitung. Heute versuchen wir mal, die Folge ein bisschen kürzer zu gestalten. Mal gucken, wie es uns gelingt. Unsere Folgen sind ja immer so ungefähr 1,5 Stunden lang. Ja, ihr werdet es ja jetzt dann schon sehen, wie lang die Folge ist. Aber wir versuchen es dieses Mal. Denn das Thema heute ist nach der echt krassen Folge letztes Mal, FASD, ein bisschen leichteres Thema, was nicht so krasse Diagnosen und nicht so krasse Fälle hat, aber trotzdem ein Thema, was sehr, sehr relevant ist. Ihr lest es schon im Titel. Corona! Corona in der Familie. Was hat die Pandemie mit uns und mit Familien gemacht? Wir haben uns eben schon kurz darüber unterhalten. Es ist einfach so heftig, wenn man sich daran zurückerinnert, was diese Pandemie einfach alles beinhaltet hat. Also Lockdown, gesperrte Schulen, gesperrte Spielplätze, hat Sarah eben schon gesagt. Oh Gott, da werden wir gleich drüber reden. Ja, und einfach so viele krasse Elemente. Und ich bin mir sicher, wenn ihr Kinder zu Hause habt oder auch wenn ihr keine Kinder zu Hause habt, könnt ihr euch noch gut daran erinnern, was das mit euch gemacht hat. Wir wollen jetzt aber heute aufdröseln, was hat das auch langfristig mit Familien gemacht? Und ein bisschen für Verständnis sorgen, denn ganz viele Familien haben extremst darunter gelitten.
Auf jeden Fall. Meine Kleine hat ja noch nie richtig Karneval erlebt. Das muss man sich mal reinziehen. Ah, ja. Die wird dieses Jahr 5. Wir haben an Karnevalsonntag einen Zug besucht, das erste Mal. Und die kleine Freundin meiner Tochter, die auch 5 geworden ist jetzt, hat ernsthaft ihre Mama gefragt, ob wir mitfahren in dem Zug. Ob wir aufsteigen. Ah. Weil die konnten sich das überhaupt nicht vorstellen, was das heißt, der Zugkütt. Was heißt das? Fahren wir damit? Meine Kleine war total überfordert damit, dass wir ihr ständig gesagt haben, dass die Süßigkeiten freiwillig abgeben.
Aber das ist bei deiner Tochter auch sowieso ein besonderes Element, weil die würde Süßigkeiten niemals einfach so abgeben. Niemals.
Ja, das ist der beste Feiertag ever für sie. Der Feiertag schlechthin. Ja, also das war auch nochmal sehr krass. Da habe ich mich dann auch nochmal mit meinen Freunden drüber unterhalten, dass es total krass ist, dass unsere Kleinen einfach das erste Mal dieses Jahr bewusst Karneval erleben, ne? Und jetzt haben wir ja da über Karneval gesprochen, aber das ist ja nicht das Einzige, was ganz, ganz, ganz vielen Kindern über einen ganz langen Zeitraum einfach nicht gestattet worden ist oder untersagt worden ist. Ich weiß nicht, wie man das geraubt worden ist, das ist dramatisch gesagt. Ich habe nämlich wieder einen Fall mitgebracht, der zeigt, wie dramatisch die Pandemie für einige Kinder verlaufen ist. Und zwar bin ich in die Familie reingerufen worden vom Jugendamt im Jahr 21, Ende 21 war das. Genau. Das Kind war ein 10-jähriges Mädchen. Und die ist eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus rausgegangen und am liebsten auch nicht mehr aus ihrem Zimmer. Und das hat sich so potenziert durch die Pandemie, die hat so viele Ängste entwickelt und Zwänge entwickelt. Also die hat tatsächlich ihre Finger wund geschrubbt, weil die Angst vor Keimen hatte.
Ach du Scheiße.
Also es war wirklich ganz, ganz furchtbar. Und die hat eine Sozialphobie entwickelt. Es durfte auch keiner ohne Maske in das Haus. Ich musste extra so Dinger über die Schuhe anziehen und musste mich so mit so einem komischen Zeug, das habe ich auch noch nicht gesehen, also die Mutter hat mich damit eingepüfft, damit das Mädchen sich halt sicher fühlt. Und das war mein erster Kontakt zu diesem Kind. Und ich habe gedacht eigentlich, dass irgendetwas schon in Schwangerschaft oder frühe Kindheit irgendwie dementsprechend auffällig war, war es aber überhaupt nicht. War es wirklich nicht. Also das Kind hatte einfach so eine Persönlichkeitsstruktur, die war schon immer sehr unsicher. Und die Mutter hatte mit Ängsten zu kämpfen, die aber nicht, bei weitem nicht so pathologisch waren, dass man es hätte irgendwie ärztlich abchecken müssen. Und das hat sich dann in der Pandemiezeit so entwickelt. Und die war völlig isoliert. Und als dann die Schulen wieder aufgegangen sind und wieder Kontakt da war und viele Leute sich gefreut haben, ist für die eine Welt zusammengebrochen. Ja, das war ganz, ganz schlimm.
Und wie geht's dem Mädchen jetzt? Also konntest du ihr helfen, wieder zurück ins Leben zu finden?
Also ehrlich gesagt nicht ich, sondern meine Hunde waren das. Aber das ist ein anderes Thema, ein anderes spannendes Thema, vielleicht für eine andere Folge. Ich arbeite ja tiergestützt, das habe ich eben gar nicht gesagt, mit meinen 2 kleinen Pudeln. Vielleicht können wir mal ein Foto von denen hochladen.
Ja, das können wir mal machen, ja.
Die sind nämlich meine besten Mitarbeiter tatsächlich. Dann, wenn ich nämlich nicht mehr weiß, was ich zu tun habe, sind die einfach da und unterstützen so intensiv und intuitiv. Einfach sehr, sehr schön zu sehen. Und die beiden, also beziehungsweise eher Fiona, die Helle, die Durchgeknallte, die hat es tatsächlich geschafft, dass das Mädchen Kontakt zu mir aufgenommen hat. Und die hat es auch dann geschafft, weil das Mädchen so eine große Liebe zu diesem Tier entwickelt hat und so eine große Motivation, das Tier anzufassen, hat sich dadurch einfach geschafft, zurück dahin zu kommen, auch jemand anderen anfassen zu können, der eventuell Viren hat. Das hat tatsächlich mit der Fiona angefangen.
Cool.
Ja,
tiergestützte Pädagogik ist natürlich auch mega spannend. Da müssen wir auf jeden Fall mal eine Folge drüber machen.
Also für Kinder und Jugendliche, die da eine Affinität für haben, ist das auf jeden Fall super. Es ist nicht das Allheilmittel, aber für dieses Kind war das ein ganz, ganz, ganz toller Punkt und ein ganz toller Start. Und dann habe ich mir die oft dann ins Auto gepackt und bin mit der in den Wald, wo sie einfach mit wenig Leuten einfach wieder nur draußen sein konnte. Und dann haben wir das Stück für Stück ausgebaut. Sie hat jetzt immer noch das Zwangmonster im Kopf. Ne? Wir reden ja dann manchmal so über die kleinen Münsterchen, die uns dann was anderes sagen, was vielleicht nicht gut für uns ist. Aber sie schafft es mittlerweile, das gut zu regulieren. Und ich dachte, vielleicht wäre das ein guter Opener, um einfach direkt am Anfang ganz klar zu machen, wie drastisch und dramatisch für Familien diese unfassbar ekelhafte Zeit war. Wo ganz, ganz, ganz viele Menschen, die einfach schon an sich belastet waren, die keine Kinder haben, für die war das schon schlimm, aber für Familien war das einfach, vor allen Dingen für Kinder war das einfach oft das Game Over.
Ich würde sagen, wir springen mal in der Zeit zurück, in die Zeit von März 2020, der traumatische Monat.
Boah.
Am 11. März 2020 hat die WHO offiziell Corona zu einer Pandemie erklärt. Und zu dem Zeitpunkt hat, glaube ich, noch niemand geahnt, was auf uns zukommen würde. Und lustigerweise bin ich auch am 11. März ins Homeoffice gegangen zum allerersten Mal, weil witzigerweise mein damaliger Chef der erste Corona-Kontakt in der kompletten Firma war.
Ach krass, echt?
Ja, also ja, er war mit jemandem im Kino, der potenziell Corona hatte. Und deshalb ist unsere Redaktion damals als allererste Abteilung von komplett ProSiebenSat.1 ins Homeoffice gegangen. Und ja, das war ein paar Tage nach meinem Geburtstag. In dem Jahr habe ich nämlich meinen Geburtstag noch richtig fett gefeiert. Ich habe am 8. März. und genau, das war sozusagen, ja, richtig cool, dass wir da nochmal richtig fett gefeiert haben, denn das war für fast alle meine Freunde das letzte Mal Party für Corona. Also das war richtig, richtig krass. Ich hatte da an einem Sonntag Geburtstag und habe dann von Samstag auf Sonntag reingefeiert und ja, eine Woche später hatte eine andere aus meinem Bekanntenkreis Geburtstag und da waren wir schon so, nee, lass lieber nicht in den Club gehen. Also ja, kurzer Fun Fact. Aber genau, damals, als ich ins Homeoffice geschickt wurde, dachte ich mir, wie geil ist das denn? Homeoffice, von der Couch arbeiten, oh mein Gott, das ist ja der Hammer. Und ich glaube, damals vor 3 Jahren, fast genau 3 Jahren, hat das wirklich niemand für möglich gehalten, dass das so lange bleibt und dass das unser Leben so extremst beeinflusst. Ich habe wirklich gedacht, geil, 2 Wochen Homeoffice und danach bin ich wieder normal im Office. 2 Wochen eine chillige Zeit machen. Ja, war dann leider nicht so.
Und wie lange fandest du das Homeoffice gut?
Also ich hatte immer mal wieder so Phasen. Am Anfang fand ich es mega chillig. Ich habe aber auch nicht alleine gewohnt, muss ich sagen. Ne? Also diejenigen, die komplett alleine gewohnt haben, die fanden das ziemlich schnell ziemlich scheiße. Ich habe in einer WG gewohnt und mein Freund war zufälligerweise auch da, weil der für meinen Geburtstag gekommen ist. Ja, und der ist dann erstmal 2 Monate geblieben.
Der
ja,
durfte nicht wieder gehen.
Der hatte dann eigentlich noch ein Rückfahrticket, aber das ist ja dann gar nicht mehr angetreten, weil die Lage dann so undurchsichtig war. Und jo, dann haben wir halt Lockdown zu dritt gemacht.
Stimmt, ja. Stimmt.
Aber deswegen fand ich das am Anfang gar nicht so schlimm. Ich fand es dann irgendwann nervig. Mein Chef war da auch echt sehr, sehr hinterher, dass wir nicht in die Firma kommen, wenn wir irgendein Hüstelchen haben. Also auch als quasi Homeoffice schon bei ganz vielen Firmen wieder aufgehoben wurde. Also ja, bei mir gab es so Phasen. Aber ich war eigentlich ja in der ganzen Pandemie in einer sehr, sehr komfortablen Situation. Und zwar erstens, ich hatte einen systemrelevanten Beruf, das heißt, ich durfte noch rausfahren auf Drehs. Ich habe immer noch gedreht, natürlich unter ganz vielen Auflagen, aber ich durfte raus. Ich hatte einen Wisch von meiner Firma, das musst du dir mal reinziehen. Ich hatte einen Wisch von meiner Firma, dass ich abends raus darf. Den habe ich dann überall mit hingenommen. Das ist einfach so absurd. Aber ja, ich war eigentlich sehr komfortabel, weil ich habe keine Kinder. Ich habe nicht alleine gelebt und ich durfte ja rausgehen, auch wenn andere Leute gar nicht raus durften. Von daher kann ich mich rückblickend eigentlich nicht ganz so krass beschweren. Du hast das Ganze schon ein bisschen anders erlebt.
Ja, also bei mir war es auch eine Ausnahmesituation, tatsächlich aber anders. Also bei mir war es ja so, dass sich alle quasi zurückgezogen haben von Kontakten, von menschlichen Kontakten, aber mein Hauptberuf, also was heißt mein Hauptberuf, mein einziger Beruf, was sage ich denn Hauptberuf so, oh, ich habe noch 10 andere Berufe. Nee, mein Beruf ist der 1:1 Kontakt. Ich muss ja sehen, geht es den Kindern gut. Ich muss sehen, wie kommen die Eltern damit zurecht. Und ich kann nicht alles über telefonischen Kontakt machen, aber niemand wusste ja, was dieses Virus überhaupt macht. Und das fand ich dann schon krass, dass unsere Aufgabe eigentlich so die Feuerwehr war. Alle rennen vom Feuer weg, aber wir mussten trotzdem in die Buden rein, um den Kindesschutz zu sichern. Das war übel.
Wenn wir jetzt nochmal in diesen März 2020 reingehen, wie war das denn damals für dich und wie hat auch dein Büro bzw. dein Träger zuerst reagiert? Also war das für euch erstmal so, ach, das wird schon irgendwie, oder habt ihr direkt gedacht, oh, okay, krass, da könnte was Größeres draus werden?
Also witzig war eigentlich, dass wir innerhalb des Trägers sehr schnell klar damit waren, okay, wir werden auf jeden Fall weiterarbeiten müssen, jetzt mehr denn je.
Mhm.
Aber in meinem privaten Umfeld war es so, dass mein Mann zum Beispiel gesagt hat, okay, du kannst zu Hause bleiben, die machen alles zu. Und da habe ich gedacht, also ernsthaft? Mhm. Du hast immer noch nicht gecheckt, was ich mache, oder? Gerade ich muss jetzt richtig arbeiten, weil er einfach auch einen systemrelevanten Beruf hat, das heißt, wir beide systemrelevant sind, mussten wir beide normal arbeiten gehen und hatten kein Homeoffice und hatten, damals waren die beiden noch in der Kita, hatten die noch einen Kita-Platz deswegen. Aber ich war halt irgendwie die Person non grata für all meine Freunde. Niemand wollte sich mit mir treffen. Ja, Sarah, sorry, ja, kein Problem. Oder ich werde nie vergessen, wie ich mit meinen besten Freunden 3 Meter voneinander entfernt auf der Terrasse saßen und einen Wein getrunken haben, jeder eine eigene Flasche hatte, weil wir nicht zu nahe kommen konnten. Und weil mir natürlich keiner zu nahe kommen wollte, weil ich einfach so viele Kontakte hatte. Und ich immer wieder Angst um meine Kinder hatte. Das war einfach auch heftig. Also das war so unser persönlicher Punkt. Und beruflich war es einfach heftig. Alle waren im Ausnahmezustand. Ich habe mir sehr, sehr, sehr viele Gedanken und Sorgen um die Familien gemacht, die nicht so einen Helfer hatten. Weil es ja jetzt auch rausgekommen ist, dass die Gewalt bei Familien einfach extrem erhöht war zu dem Zeitpunkt, weil es keine Kontrollfunktion von außen gab. Es gab keine Schule, es gab keine Kita, es gab keine Vereine. Und ich hatte immer den Kindesschutz im Blick und dachte, das ist die reinste Katastrophe. Diese Welle, die da auf uns zukommt, die werden wir nicht gut stoppen können und nicht gut handeln können. Und jetzt, 2023, sind wir ja immer noch dabei, die Schäden in irgendeiner Art und Weise zu evaluieren, die da auf uns zukommen, die noch kommen werden.
Lass uns doch mal die Pandemie so ein bisschen aufdröseln. Also März 2020, die Nachricht kam, da ist irgendein Virus, alle total verunsichert. Keiner wusste, was das ist. Keiner wusste, was das bedeutet. Es gab ja auch noch keine Impfungen oder irgendwas, ja noch lange nicht. Und dann kam erstmal Lockdown. Und nicht Lockdown Light, sondern Lockdown Lockdown. Da müsst ihr euch jetzt nochmal dran erinnern, Leute. Wir waren in einem echten Lockdown und ich habe in Bayern gewohnt. Da war es zwischenzeitlich am allerhärtesten. Da ist teilweise ein Auto durch die Straßen gefahren mit einem Megafon, also mit so einer Ansage. Bitte bleiben Sie zu Hause.
Das ist so krass.
Bitte gehen Sie nur in dringenden Fällen raus. Also wirklich apokalyptisch. Ja. Wirklich apokalyptisch. Also es war ja so gruselig. Und du durftest nur raus, wenn du einkaufen. Also in Bayern war es so, zwischenzeitlich so, du durftest überhaupt nicht raus, außer zum Einkaufen und zu dringenden Arzttermin. Und die Hundebesitzer durften auch eine Runde Gassi gehen. Da wurde auch teilweise Dog Trading gemacht, ne? Also Hunde wurden ausgeliehen.
Ja, wurde ich auch gefragt. kann ich deinen Hund haben, damit die wenigstens einen Grund hatten, rauszugehen? Ja, meine Hunde waren selten so beliebt wie zu dem Zeitpunkt.
Nur um euch diese Situation nochmal vor Augen zu führen, was das damals für eine Situation war, weil ich glaube, das ist jetzt schon wieder so verdrängt bei vielen. Du durftest die ganze Zeit nicht raus und ja, ich habe zu der Zeit ja schon fast einen Lagerkoller bekommen. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, wie es denn den Familien ging, die weder Garten noch Balkon hatten vielleicht. Oder selbst wenn Balkon, ich glaube Balkon bringt da auch das nicht so viel, da kriegen die zumindest ein bisschen frische Luft auf die Kinder. Garten, das war glaube ich echt ein Gold wert in der Zeit, aber es gibt natürlich hunderttausende Millionen Familien, die eine ganz normale Wohnung haben, wo sich die Kinder am besten noch ein Zimmer teilen. Ja, und wenn ich da schon einen Lagerkoller bekomme, ich glaube, diese Familien haben noch ganz andere Koller bekommen.
Ja, das stimmt. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich selten so beliebt bei meinen Familien war, um spazieren zu gehen. Ich bin mit jeder Familie mit den Hunden spazieren gegangen. Für die Hunde war das mit Abstand die beste Zeit. Die waren 7-8 Stunden am Stück spazieren. Meine Füße taten weh. Ich hatte irgendwann Pipi, Durst, Kaffeedurst, Kalt, Hunger. Meine Füße taten so weh. Da hatte ich noch nicht meine Uhr. Ich hätte gerne mal gewusst, wie viele Schritte ich da gemacht habe. Und jeder wollte Termine. 2-mal die Woche und dann nochmal mit den Hunden raus. Und das hat einfach gezeigt, was für eine große Not die hatten.
Was hast du denn da so erlebt in den Familien zu der Zeit?
Ja, also erstmal eine große Verzweiflung auch, weil keiner wusste, wie es jetzt weitergehen soll. Die Alleinerziehenden waren mit Abstand die am meisten Druck hatten, weil es da auch viel um finanzielle Geschichten ging natürlich.
Ja, stimmt. Mit Kurzarbeit und diesen ganzen Schmarrn. Oh Gott, das habe ich schon wieder total vergessen.
40% der beruflichen Eltern haben ihren Arbeitsumfang während der Corona-Zeit verringert. 40%. Dann hast du aber immer noch 2 Einkommen. Ja, also bei Alleinerziehenden, wenn die dann 2 Kinder im Homeschooling hatten, wie soll das gehen? Oder ein Kind in der Kita und ein Kind im Homeschooling. Oder noch schlimmer, systemrelevant. Das heißt, die mussten arbeiten gehen, aber wer soll bitte auf die Kinder aufpassen? Die Großeltern waren ja tabu. Also das ganze System ist zusammengebrochen. Viele Großeltern haben das trotzdem gemacht und sich in dieser Gefahr begeben, weil die gesagt haben, meine Kinder schaffen das sonst nicht. Wie sollen die das sonst hinkriegen? Aber die Kinder, also das hatte ich auch ganz oft, diese Diskussion dann mit den betroffenen Kindern, die erwachsen sind, die weinend da saßen und gesagt haben, wenn meine Mutter krank wird und stirbt, dann bin ich es schuld. Wir wussten ja noch nicht, was es macht, das Coronavirus. Das muss man ja einfach dazu sagen. Und dann war wirklich diese große Belastung zwischen, nehme ich jetzt die Hilfe von meiner Mutter, meiner Schwiegermutter, meinem Schwiegervater, wem auch immer an, der Ü60 ist und bringe ihn damit in Lebensgefahr, oder muss ich irgendwie, mache ich das nicht und ich habe selber totale Existenzängste. Also damit fing es an, das haben ja ganz viele nicht mitbekommen.
Nochmal zu Kurzarbeit. Also Kurzarbeit, es war ja so, dass wenn jemand in Kurzarbeit gegangen ist, hat man 60% des Gehalts bekommen, wenn die eigene Firma nicht aufgestockt hat. Also ich kenne auch Leute, die waren in Kurzarbeit und haben trotzdem 90% bekommen, weil die Firma das dann aufgestockt hat. Aber ich kenne auch Leute, wo es bei 60% geblieben ist. Und jo. Wenn du dann alleinerziehend bist, dann aber Halleluja, weil ich sag mal so, ne, die Kosten werden ja nicht gerade weniger. Also Miete muss bezahlt werden, Stromkosten sind gestiegen während der Pandemie, weil du ja die ganze Zeit zu Hause bist. Und die ganzen anderen Fixkosten sind ja auch die gleichen.
Genau.
Also das ist ja genau gleich geblieben und ich kenne ein paar Leute, die hier in München auch richtig damit zu kämpfen hatten, weil ich sag mal so, jo. Die Münchner Mieten sind nicht gerade darauf ausgelegt, dass man auf einmal nur noch 60% seines Gehalts bekommt. Also, eine Bekannte von mir hatte damals auch Kurzarbeit, hat nur 60% bekommen und die konnten die Wohnung nur halten, weil ihr Freund keine Kurzarbeit hatte. Also nur deshalb konnten die das halten. Wenn der Freund auch auf 60% gegangen wäre, dann hätten die Wohnung nicht halten können. Das musst du dir mal reinziehen. Also, das ist einfach krank.
Auf jeden Fall.
Also es hat auch viel was damit zu tun, dass der Münchner Wohnungsmarkt einfach so krank ist. Aber also die hätten auf jeden Fall drastisch alles runtercutten müssen und Sachen verkaufen müssen oder ich weiß auch nicht, irgendwelche Verträge kündigen, Handyverträge, was weiß ich, weil die meinten, das war wirklich krass.
Ja, und das ist halt auch bei den Familien so. Also finanzielle Engpässe und Ängste, Das war mit einer der größten Belastungen zu dem Zeitpunkt, ne? Und es ist ja leider so gewesen, dass gerade am Anfang, bis dann sich alles so ein bisschen eingespielt hat, die Frauen oftmals nachgewiesenerweise ja noch mehr zu tun hatten. Die Männer hatten ihre 40-Stunden-Woche und mussten die auch leisten im Homeoffice. Und die Frauen hatten dann, ich sage jetzt mal klassisch, ne, 20 Stunden oder 30 Stunden und hatten aber dann noch Homeschooling und den Haushalt und vielleicht noch das Versorgen von den Angehörigen mit. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit, muss ich sagen, in meinen Familien auch ein Stück verändert. Bei manchen natürlich nicht, aber bei manchen haben die Väter auch echt dran gezogen und haben ihre Frauen da super unterstützt und haben dann auch teilweise ein bisschen die Stunden runtergeschraubt, um mehr im Haushalt zu unterstützen.
Cool.
Ja, ein Hoch auf die Männer und das 21. Jahrhundert, das hat echt gut funktioniert bei vielen.
Ja, ich kenne auch Leute, die fanden den Lockdown super. Also ein Kameramann, den ich kenne, der meinte, Lockdown war best life, weil der hat noch nie so viel Zeit mit seinen Kindern verbracht. Ich meine, als Kameramann ist man auch wirklich sau viel unterwegs. Ne? Das ist auch wirklich ein Special Job. Also der reist unfassbar viel, ist häufig Tage am Stück weg, ist super, super busy, total ausgebucht und er hatte das Glück, dass er bei einer Firma angestellt war. Also die meisten Kameraleute sind ja Freie. Die haben es natürlich überhaupt nicht gefeiert, weil die dann auf einmal keine Aufträge mehr hatten und ja, selbstständig waren. Aber der Kameramann, der da bei einer Firma angestellt war, der hatte dann auch Kurzarbeit. Und die hatten keine finanziellen Probleme. Und er meinte, der hatte schönen sommerlichen Frühling mit seinen Kindern im Garten. Also der fand das toll.
Wie schön für ihn.
Ja, aber das fand ich auch so. Mensch, habe ich auch gesagt, so ist doch toll, dass zumindest einer was Positives aus diesem Lockdown ziehen konnte.
Also was wirklich echt auch noch positiv aus dem Lockdown geworden ist, ist, dass diese Verteilung von den Aufgaben, die Paare miteinander haben, dass das so geblieben ist oft. Also es gibt eine Studie, die zeigt, dass Familien viel besser durch die Krise der Pandemie gekommen sind, wenn der Vater mit angepackt hat. Und dann haben die auch oftmals weiter etabliert.
Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass manche Familien nicht das Glück hatten, einen großen Garten zu haben und ja, im Lockdown quasi noch mehr aufeinander gehockt sind. Was hast du denn da erlebt, wie es innerhalb der Familie abging? Also auch in der Beziehungen zu Geschwistern zum Beispiel oder in der Mutter-Kind-Beziehung? Also es ist ja eine absolute Ausnahmesituation gewesen. Wie hat sich dieses Verhältnis verändert?
Teilweise extrem. Wir haben ja auch schon mal über die verschiedenen Ebenen gesprochen. Es gibt ja Ich-Ebene, dann kommt die Paar-Ebene und dann kommt die Eltern-Ebene. Und in den Familien war es tatsächlich so, dass auf jeglichen Ebenen Stress vorprogrammiert war. Und das ist ja auch völlig klar, weil wenn die Ich-Ebene gestresst ist, weil ich keine Zeit mehr irgendwie für mich habe und ich Druck von überall bekomme, ich muss irgendwie funktionieren, dass meine Kinder gut in der Schule sind, ich muss meinem Chef was abliefern, ich muss auch noch was zu essen hinkriegen und ich mache mir noch Sorgen um meine Eltern beispielsweise, dann ist meine Ich-Ebene nicht gestärkt. Und ich kann mich nicht zurückziehen, weil ich ständig mit irgendwelchen Menschen zusammen bin. Das übertrage ich natürlich auf die Paarebene und dann auf die Elternebene. Also ich glaube, ein Geheimnis von mir und meinem Mann ist tatsächlich, dass er im Schichtdienst arbeitet und wir sehr viel Raum auch für uns brauchen und haben, schon immer, auch bevor die Kinder da waren. Und wenn er also ich weiß gar nicht, wie das andere Paare machen. Für mich wäre das wirklich schwierig, wenn er über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum einfach immer da wäre. Ich glaube, ich hätte das Gefühl, ich kann nicht atmen. Ich liebe es, abends, wenn der arbeiten ist, meine Nägel zu machen. Einfach, weiß ich nicht, dann meine Freunde einzuladen und mit denen Weinchen hier zu trinken und das so zu machen, wie ich das will. Auch mit den Kindern so zu machen, wie ich das will. Oder in die Wanne zu gehen oder einfach mal um 9 Uhr ins Bett gehen oder mich einfach nicht unterhalten zu müssen. Aber das geht ja nicht, wenn immer jemand da ist. Viele können das überhaupt nicht nachvollziehen. Meine Freundin, die jeden Abend ihren Partner da haben, die halten mich natürlich für bescheuert und sagen, nee, das wird mir nicht, also das passt mir überhaupt nicht. Also wenn ich dann, da wäre ich ja ständig alleine. Das ist halt Typsache. Aber deswegen ist es in der Pandemiezeit oft zu so vielen Krisen gekommen. Die Scheidungsrate und die Babyrate, es ist sehr spannend, ist ja auch nicht unerheblich hoch jetzt nach den ersten Pandemie-Geschehen gewesen.
Ja, ich glaube auch am Anfang fanden es wahrscheinlich die Leute gar nicht so schlecht. So, ach schön, mehr Zeit für die Familie. Ja, und dann nach spätestens 2 Wochen Lockdown und eingesperrt sein zu Hause, war es, glaube ich, allen klar, ja, ganz so geil ist es wahrscheinlich doch nicht.
Was ich ganz nice fand, war eigentlich so eine gewisse Entschleunigung. Also die ganzen Kurse waren ja abgesagt, die ganzen Hobbys waren abgesagt. Das war wirklich eine Entschleunigung, weil der Alltag ja oft so ist, du holst das eine Kind da ab, bringst das andere Kind dahin, dann musst du noch arbeiten, ach nee, die Mail kam noch rein und jetzt musst du noch mit den Hunden und essen. Und da war ja gar nicht, das war eine gewisse Entschleunigung. Das war nicht ungeil, aber ja, in keinster Art und Weise hat es irgendwie das Negative aufwiegeln können.
Menschen, die keine finanziellen Ängste hatten während der Pandemie, haben ja auch häufig super coole Projekte gemacht in der Zeit und haben von dieser Entschleunigung total profitiert, wie eben der Kameramann oder irgendwelche anderen Leute, die dann währenddessen, keine Ahnung, Podcasts gestartet haben zum Beispiel oder irgendwelche Sachen endlich mal gemacht haben, die sie schon lange machen wollten. Also irgendwelche Home-Projekte, irgendwelche Umbauten zu Hause oder sowas und irgendwas renovieren, keine Ahnung, wenn dann die Baumärkte hatten, glaube ich, die ganze Zeit offen, oder? Ich weiß gar nicht.
Das müsste ich jetzt meinen Mann
aber
fragen.
Aber irgendwie sowas.
Ich glaube schon. Ich glaube, weil dann ja auch der Frühling angefangen hat.
Ich glaube, Baumärkte hatten die ganze Zeit.
Ja, oder auf jeden Fall die Gartenabteilung. Also ich meine jetzt wirklich die Gartenabteilung.
Ja.
Die hat wirklich aufgehabt. Also, na jetzt wirklich. Ja. Weil die Leute dann wenigstens draußen bespaßt werden mussten. Ich möchte aber ganz kurz nochmal darauf zurückkommen. Das ist mir nämlich gerade eingefallen, was so mein krassestes Erlebnis in der Pandemie war. In Bezug auf meine Arbeit.
Mhm.
Und das war tatsächlich, dass ich eine Anfrage bekommen. Nee, war das eine Anfrage? Ich glaube, ich kannte die Familie schon. Aber nicht lange. Ich glaube, ich habe in der Pandemie angefangen, wegen anderen Sachen mit denen zu arbeiten. Und dann bin ich zu denen nach Hause gekommen. Ah, genau sowas. Dann bin ich zu denen nach Hause gekommen und habe eins der Kinder gesucht. Die hatten ein Familienhäuschen und ich habe eins der Kinder gesucht. Und die hatten 3 Kinder und eins noch ein Säugling, genau. Und der 4-Jährige war nicht da. Und da habe ich gedacht, wo ist er denn? Ja, der hat Corona. Mhm, okay, danke für die Info. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, gut, ich nehme jetzt hier mal kurz meine Maske an. Ja, nee, kein Problem. Wir hatten ja dann noch diese Kack-Stoffmasken. Meine Freundin hat uns allen Masken genäht. Die waren so schön. Und dann war so, ja, nee, jetzt dürft ihr die auch nicht mehr tragen. So, what the fuck, dankeschön. Alles umsonst genäht. Die waren echt schön. Die waren wenigstens noch zu meinem Tussi-Dasein. Haben die noch richtig gepasst? Ja, aber egal. Dann habe ich gefragt, wo der ist. Der wäre in seinem Zimmer. Was macht der in seinem Zimmer? Die haben den da eingesperrt, Mimi.
Oh,
weil es hieß, die sollen den isolieren. Die haben diesen 4-jährigen Jungen eingesperrt und waren sich nichts bewusst, weil die Regierung gesagt hat, auch Kinder sollten separiert werden. Kannst du dir das vorstellen?
Ja. Ja.
Kannst du dir das
vorstellen?
Und die Eltern haben natürlich ein schlechtes Gewissen damit gehabt, aber haben gedacht, dass sie natürlich das Richtige tun für ihre Familie.
Ja, und zu der Zeit wusste ja noch niemand, was Corona bedeutet.
Ja, und sie hatten auch einen Säugling.
Und was das ist und was das macht, ja.
Na,
ja,
und ja, hatten, die hatten einfach Angst. Und Angst lähmt. Angst ist immer der schlechteste Berater. Und das war die krasseste Situation, die ich erlebt habe in einer Familie, weil man kann jetzt sagen, oh, sind die doof oder was? Ne? Und naja, das ist doch klar. Aber die haben das ja nicht gemacht, weil die ihr Kind nicht geliebt haben. Das waren ja keine doofen Eltern, die ihr Kind nicht geliebt haben und das irgendwie an eine Heizung gekettet haben und da verrotten haben lassen. Sondern die haben wirklich Angst gehabt um die Gesundheit ihrer ganzen Familie.
Du hast ja eben auch über Ich-Ebene, Paar-Ebene und Elternebene gesprochen, dass das alles ein bisschen durcheinander geraten ist. Ich will nicht wissen, wie Geschwister sich zu der Zeit die Köpfe eingeschlagen haben, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wir im Lockdown, Sarah, das weiß ich nicht, ob das gut gegangen
wäre. Du hättest es
nicht
überlebt,
einen großen Garten.
Du nervige kleine Schwester.
Boah, ich wäre allen so.
Boah, du wärst so auf jeden Fall safe, so richtig.
Ich wäre ganz schlecht gewesen als Kind im Lockdown. Ich wäre die ganze Zeit, beschäftige mich. Also Mama, wenn du das hörst, du kannst froh sein, dass dieser ganze Scheiß nach deiner Elternphase zu Hause sozusagen.
Das hat die Mama mir ehrlich gesagt auch schon ein paar Mal gesagt. Ja.
Echt?
Ja, dass sie so froh ist, dass sie das nicht durchmachen muss. Ja, weil ich rufe dann ja dann meine Mama mit an, wenn ich dann ganz verzweifelt war. Und Mama hat immer nur, am Telefon habe ich sie mit dem Kopfschütteln hören und immer sagen, ne, was bin ich froh.
Ja, boah, das kann ich mir echt vorstellen.
Mit fünf Kindern waren wir damals.
Boah, das wäre einfach nur absoluter Horror gewesen.
Oh mein Gott.
Naja, ich meine, ne, unsere Eltern hatten ja auch beide systemrelevante Berufe. Also ich sag mal so, die hätten wahrscheinlich auch das sehr stark ausgenutzt.
Super, wären wir einfach alleine gewesen. Tschö.
Tschüss, ja. Naja, du warst ja, also wenn du ja schon älter gewesen wärst, dann hätten die bestimmt gesagt, so Sarah, du pass jetzt mal kurz auf, ne? Ja, okay, alles klar,
ja,
bye.
Ja, genau, geil, ja.
Oh, krass. Ja, aber genau, ich wollte nochmal darauf zurückkommen, weil ich glaube, dass diese zwischenfamiliäre Beziehung, also ich habe ja keine Kinder, wie ich jetzt schon häufiger gesagt habe, aber so ein Familienalltag ist ja sehr durchstrukturiert. Mhm. Also ich würde mal vermuten, morgens die 2 Stunden von Kinder wecken bis raus aus dem Haus oder 1 Stunde oder wie auch immer ihr es macht, ist ja wahrscheinlich auf die Minute genau getaktet. Und jeder hat seine Routine und alles funktioniert irgendwie, mal mehr, mal weniger gut. Aber jeder macht so sein Ding und jeder hat seine Routine. Und wenn das dann völlig ausgehebelt wird und man von jetzt auf gleich neue Routinen entwickeln muss, ist das ja quasi für alle eine Dauerbelastung. Weil niemand hat ja auf einmal mehr einen Alltag. Also der ganze Alltag muss ja neu strukturiert werden. Und das ist ja auch nicht wie Ferien, weil es war ja trotzdem, die Eltern mussten ja trotzdem arbeiten und die Kinder mussten trotzdem zum Homeschooling. Und das sind ja Konflikte auf allen Ebenen eigentlich.
Ja, total. Auf jeden Fall. Also einer der größten Konflikte, die ich mitbekommen habe, war die Rollenverschiebung der Eltern zu Lehrern.
Mhm.
Das war fast immer hochproblematisch. Weil die Kinder natürlich keinen Bock drauf hatten, wenn Mama oder Papa sich darin einmischen. Die Eltern auch keinen Bock darauf hatten, um das ganz platt zu sagen, sich darin einzumischen, mussten die aber ja. Und dann mussten verschiedene Sachen und Aspekte erklärt werden, die sie aber nicht richtig erklärt haben dann. Und das war einfach ein Drama. Morgens, wie viele Jugendliche sich morgens eingeloggt haben in Homeschooling und dann weitergepennt haben. Oder irgendwie dann auf Instagram oder keine Ahnung was gemacht haben. Aber alles andere als das, was sie sollten. Also die Rollenverschiebung zu dem Lehrer, das war mit einer der heftigsten Konfliktpunkte. Und das hat auch mit einer der krassesten Auswirkungen nach der Pandemie. Weil was die Kinder da alles nicht gelernt haben und verpasst haben, das nehmen die natürlich jetzt auch immer noch mit.
Du hattest ja das große Glück, in Anführungszeichen, dass dein Kind in dieser Zeit eingeschult wurde. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, als deine Große eine Rechenaufgabe hatte zu Hause.
Ja.
Rechnen bis 20 oder so war das, ne? Und dann solltet ihr eurem Kind Rechnen bis 20 beibringen. Und ich meine, klar, jeder Erwachsene weiß natürlich, wie man einer Sechsjährigen am besten beibringt, wie man mit Zahlen bis 20 umgeht. Weil, ich meine, ist ja logisch, dafür gibt es ja einen Beruf. Das sind die Grundschullehrer, die das den Kindern am besten beibringen können. Und da gibt es ja auch verschiedene Methoden. Also erstmal bis 10 rechnen und dann, keine Ahnung, diese verschiedenen Methoden. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie dein Mann wutschnaubend in die Schule gegangen ist und sich mit eurer Lehrerin angelegt hat.
Nee, er hat sich nicht mit der angelegt. Er hat sich in den Klassenraum gesetzt und sich von ihr diese Schritte erklären lassen, damit wir es hier zu Hause unserer Großen erklären können. Weil es war natürlich ein Zwischenschritt, den wir nicht gecheckt haben, warum denn vonnöten ist. Der ist aber vonnöten, wenn die dann später höher rechnen. Das wussten wir aber natürlich nicht. Mhm. Und deswegen haben wir es einfach nicht geschnallt. Und es war hier großes Theater. Und das war dann halt in der Zeit, wo ich dann halt erst nach dem Homeschooling angefangen habe zu arbeiten, weil ich mich in der Zeit dann um die Kleine gekümmert habe, die zu dem Zeitpunkt dann nicht in der Kita war, weil da war Kita komplett zu. Wahrscheinlich haben die auch noch gestreikt oder so, ich weiß es nicht. Aber dann haben wir dann einer von uns mit der Kleinen was gemacht und der andere hat dann Homeschooling gemacht. Und er war, glaube ich, dann, Mathe ist sowieso eher sein Ding. Ich glaube, da bin ich relativ schnell raus, auch in Grundschulsachen. Und dann ist er da hingegangen und hat sich das von ihr, von der Lehrerin erklären lassen, um mit dem Wissen quasi es dann wieder zu Hause unserer Tochter und ihrer besten Freundin erklären zu können. Das war schon krass, weil dankbar ans Universum, dass wir das leisten konnten, dass wir dann da hingehen konnten. Und dass die Lehrerin uns dann auch, beziehungsweise mein Mann dann empfangen hat und ihm das dann erklärt hat. Aber das war einfach ganz vielen verwehrt. Weil er hatte ja de facto frei. Wenn er zu Hause ist, muss er ja nicht arbeiten. Das war, glaube ich, das, was uns echt den Arsch gerettet hat in der Pandemie.
Und ich glaube, wenn man sich jetzt mal in seine Kindheit zurückversetzt, Lernen mit Eltern ist ja das Schlimmste. Also es ist ja das Allerschlimmste, wenn du mit deinen Eltern für irgendeinen Test oder so gelernt hast oder die dich abgefragt haben, da bist du ja doppelt und dreifach sensibel und bist dann sofort genervt, weil die das dann nicht so machen wie die Lehrerin oder weil dir das dann unangenehm ist, wenn du irgendwas nicht weißt. So, und jetzt sitzt die Mutter oder der Vater da mit dem Kind und soll dem Kind dann das beibringen. Also das funktioniert ja überhaupt nicht. Also das kann ja gar nicht funktionieren. Und auch dieses Autoritätslevel verschiebt sich ja auch total. Ne? Weil das ist ja gar nicht die Aufgabe von Eltern, den Kindern das beizubringen. Eben. Die Aufgabe von Eltern ist, zu sagen, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Zu gucken, ob man die Hausaufgaben gemacht hat, hier und da ein bisschen zu helfen. Aber mit Sicherheit nicht, dem Kind beizubringen, wie das funktioniert. Und da kommen natürlich dann so Sätze wie, aber in der Schule machen wir das anders. Ja, ich weiß aber nicht, wie deine Schule das macht.
Das habe ich auch nicht mehr hören können. Alter Schwede.
Aber Frau Müller hat das anders erklärt. Oh, ja, aber Frau Müller ist nicht da.
Ja, genau.
Ja, und ich meine, es gibt ja einen Grund, dass du keine Grundschullehrerin geworden bist.
Ja.
Also, so, du bist ja gut in vielen Dingen, aber ich glaube, darin wärst du nicht gut.
Nein, ich würde einfach alle Kinder irgendwie, keine Ahnung, ich würde die einfach nach Hause schicken oder so. Ja. Danke. Danke für nix, auf Wiedersehen. Na, aber jetzt musst du dir mal vorstellen, Mimi, dass es für uns schon schwer ist und wir sind gut integriert und auch flüssig in der Sprache. Stell dir das mal für Migrationskinder vor.
Ja.
Das war die Hölle. Also ich habe mich auch manchmal bei Familien hingesetzt, die einen Migrationshintergrund haben und habe die ganze Organisation um die Schule übernommen.
Ja, oh Gott. Ja, und dann diese ganzen Briefe und... Oh.
Weil die Eltern das einfach nicht leisten konnten. Die konnten nicht irgendwas runterladen. Die konnten nichts ausdrucken. Die haben den Wochenplan nicht verstanden. Es war schlimm.
Ja.
Und die haben ja eh schon einen großen Nachteil in dieser Gesellschaft. Aufgrund ihres Migrationshintergrundes. Und das, also wenn, das können die teilweise nicht mehr aufholen, weil die dann, und das ist jetzt so eine Folge davon, auch wirklich irgendwann schulmüde sind und keinen Bock mehr haben, weil die merken, ich komme nicht mehr hinterher und dann lassen sie es halt ganz sein. Ne? Einige.
Und ich habe auch damals diese Diskussionen nicht verstanden, dass dann wirklich noch Zeugnisse ausgestellt wurden. Und diese Abi-Jahrgänge zu der Zeit, wo doch tatsächlich diskutiert wurde, ja, wir machen ganz normale Abi-Prüfungen. Ja. Bitte was? Und dann gab es ja so Überlegungen, ja, man könnte ja irgendwie den Durchschnitt der letzten Monate irgendwie nehmen und dann das Abi-Zeugnis daraus erstellen. Ja, natürlich. Das kann man doch nicht, also man kann doch nicht die Zukunft von diesen jungen Menschen aufs Spiel setzen wegen dieser fucking Pandemie. Ja. Wen interessiert es denn, ob die eine fucking Abi-Prüfung gemacht haben? Diese Kinder haben schon genug durchgemacht. Oh, das hat mich so aufgeregt und das tat mir so leid. Also wir haben ja jetzt ganz viel über Grundschulkinder gesprochen, aber auch vor allem die Teenies. Genau. Oh mein Gott, wie furchtbar, wenn du gerade 16 geworden bist und dann kommt diese fucking Pandemie und diese ganzen Jahre von Scheiße bauen, über Party machen, über, weiß ich nicht, den ersten Freund oder diese ganzen Erfahrungen, die so essentiell sind in diesem Alter, werden dir einfach geraubt. Und das tat mir so leid. Und dann hast du am besten noch ein scheiß Abi, weil du im Homeschooling bist und so vielleicht sowieso nicht so fit bist oder einfach keinen Bock hattest, weil du einfach ein fucking Teenager bist, der auch motiviert werden muss. Also das ist ja Horror, Horror, so furchtbar. Och, das tat mir so leid, echt.
Was daraus häufig resultiert ist, ist halt ein Übergewicht von den Jugendlichen, Depressionen und ein ganz großes Ding, auch heute noch, Medienkonsum und Mediensucht.
Mm.
Und das war auch noch so ein Ding, dass ganz viele ja gesagt haben, ja, natürlich war das der beste Babysitter und das war auch super, um das Kind kurz ruhig zu halten. Aber Mimi, ich habe einen 3-Jährigen erlebt, der süchtig nach diesem iPad war. Also wenn der Vater dem das iPad weggenommen, also dem musste es ja echt fast in eine Gummizelle stecken, gegen einen Flummi war da nichts gegen, dem musste man echt langsam da wieder von entwöhnen. Das war krass. Weil natürlich, die Eltern müssen arbeiten, die müssen irgendwie gucken, dass die Grundsachen funktionieren, so wie Geld ran schaffen, um Essen auf den Tisch zu kriegen. Und was sollen die denn dann machen, wenn die keinen systemrelevanten Job haben? Ja. Und diese digitale Problematik ist einfach heftig. Also das ist in so vielen Ebenen eskaliert. Tablets, die nicht kindersicher gemacht worden sind. 8-Jährige, die sich Pornos reingezogen haben.
Scheiße.
9-jährige Mädels, die mit 16-Jährigen irgendwie geschrieben haben. Früher hieß es Knuddels. Aber
wenn es nur 16-Jährige waren.
Ja, okay, mach es nicht noch schlimmer. Ja. Ja, sie haben sich als 16-Jährige ausgegeben, sagen wir mal so, was schon schlimm genug ist einfach, weil die Eltern einfach, das kam zu schnell, das kam zu überrumpelnd und auf einmal musste es funktionieren und dann haben die nicht mehr drauf reagieren können, wie die dieses digitale, riesengefährliche Netz einfach kindersicher machen können und daraus ist einfach ganz, ganz, ganz viel Müll resultiert, was wir jetzt irgendwie immer noch dabei sind aufzubröseln.
Wir haben uns irgendwann auch, also ich habe auch in der Pandemie, glaube ich, jede Serie geguckt, die es auf Netflix gab. Und wir haben uns dann irgendwann Spiel des Lebens bestellt, weil wir einfach, wir konnten irgendwann kein Fernsehen mehr gucken. Wir waren so richtig so, oh mein Gott, irgendwas anderes, außer in diese Kiste zu glotzen. Das ist einfach so furchtbar gewesen.
Das muss sich schön anfühlen, mal kein Fernsehen gucken zu wollen.
Ja, echt, wirklich. Normalerweise, also jetzt ist es ja auch so, dass irgendwie abends Fernsehen gucken irgendwie so eine Entspannung ist, aber damals war das halt wirklich so, okay, was gucken wir heute?
Oh mein Gott, unsere Leben sind einfach so konträr zueinander. Ey, das ist so krass. Ja.
Ja.
Ich habe noch 2 Sachen, die ich erzählen will, die ich total krass in der Pandemie empfunden habe. Wo ich dachte, oh Jesus, da kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu.
Mhm.
Und zwar waren ja die Spielplätze zu. Könnt ihr euch das vorstellen? Wisst ihr das noch? Da haben, glaube ich, die Eltern alle gedacht, alles klar, Bro, pack einfach alles ein. Nimm uns den letzten Shit auch noch. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Ja. So, Kapitulation, alles klar, alles für den Arsch.
Ja.
Also das war auch so krass einfach. Und dann gab es ja so ein paar Bösewichte, so ein paar Anarchisten, die trotzdem den Spielplatz benutzt haben. Und da habe ich eine Situation mitbekommen, dass ein ganz übler Anarchist von 7 Jahren den Spielplatz für sich eingenommen hat. Und wirklich da ganz viel Mist gebaut hat, nämlich ist er einfach gerutscht und
der ist geklettert.
Ja, noch schlimmer, Raudi. Mimi, er hat diese, kennst du diese Ringe, die man so benutzen, wo man von einem Ring zum anderen sich hangeln muss? Die hat er genommen, also hat er jeden angefasst natürlich. Das war ganz schwierig. Und diese
ohne Handschuhe.
Ja, und dieser kleine Corona-Leugner ohne Maske und Handschuhe, hat sich noch nicht mal geschämt. Und dann ist ein älterer Herr auf ihn zu und hat den zusammengeschissen.
Ach du Scheiße. Ja.
Da bin ich wohl dazwischen. Also das fand ich, also das war unglaublich. Der hat mit dem geredet, als wäre er ein Erwachsener. Und das war ganz, ganz schlimm. Da habe ich echt gedacht, ey Leute, was ist denn hier los? Also man kann ihm doch einfach sagen, hey, na, Fritzchen, hör mal, pass mal auf, das Absperrband hat schon seine Berechtigung. Ich weiß, es ist verlockend, ich weiß, es ist furchtbar, ich weiß, es ist nicht zu verstehen. Aber komm mal besser da runter und geh nach Hause. Aber der hat den so zusammengeschissen, dass ich danach den armen Mann dann zusammengeschissen, nee, arm war er nicht, den Mann dann zusammengeschissen habe. Das war krass, wo ich dachte, okay, wo geht's denn da hin? Also das kleine Kinder da schon wirklich so, der hat den wirklich als Corona-Leugner, deswegen habe ich das eben gesagt, beschimpft und ja, richtig krass. Das ist halt was, wenn Angst die Menschen leitet. Und eine andere Situation war, da waren die waren auf zu dem Zeitpunkt, die Spielplätze. Und ich war mit meinen Kindern da und da war eine Mutter mit einem dreijährigen Mädchen und das dreijährige Mädchen ist quietschend auf andere Kinder zugerannt und die Mutter hat einen Urschrei losgelassen, als würde das Kind in einen Scherbenhaufen fallen, weil die auf andere Kinder zugerannt ist. Und die Reaktion von dem Kind, die ging mir durch Mark und Bein, die ist nämlich erstarrt, hat ihre Mutter angeguckt, hat sich hinfallen lassen und hat nur gebrüllt. Die hat gezittert und nur gebrüllt. Das heißt, sie muss verstanden haben, dass das etwas ganz Schlimmes war, was sie da jetzt gerade gemacht hat. Und habe ich mir gedacht, oh weia, wenn das mal keine bleibenden Schäden hinterlassen hat, weil sie hat natürlich, die Mutter wollte das nicht implizieren, aber was das Kind wahrscheinlich daraus gelernt hat, ist, wenn ich auf andere Kinder zurenne, ist das ganz böse und schlimm. Und das habe ich auch von Freunden noch gehört, das war wohl gar nicht so unselten, dass das so passiert ist. Weil man einfach so eine große Angst vor Corona hatte. Mm. Und das macht natürlich was mit einer Kinderseele, ne?
Ich wollte mit dir sowieso generell über dieses ganze Thema soziale Kontakte sprechen. Weil du hast ja ein Kind, was während der Pandemie eingeschult wurde, was natürlich überhaupt gar keine normale Schulerfahrung hatte. Also ich meine, die Einschulungsbilder von deinem Kind sind mit Maske.
Hey, wir können dankbar sein, dass mein Mann und ich wenigstens zusammen dahin durften. Es gab Schulen, da durfte nur ein Elternteil dahin.
Ja.
Wie willst du dich da einigen? Zusammen willst du eine Münze werfen, aber wenn man getrennt ist und beide natürlich diesen Tag erleben wollen, ist das einfach, das landet mit Sicherheit wieder vor Gericht.
Aber während der Pandemie war es natürlich so, man sollte sich mit niemandem treffen, man sollte die sozialen Kontakte zurückschrauben. Ja, und mit wem trifft man sich als erstes nicht? Ja, mit Freunden natürlich. Also mit die Leute, die man in der Pandemie noch getroffen hat, waren ja hauptsächlich Familienmitglieder, wenn überhaupt. Also Freunde hat man ja gar nicht mehr getroffen. Wie hast du das erlebt und wie erlebst du das auch jetzt, 2-3 Jahre später, also rückblickend? Was hat das gemacht damals und jetzt? Also was sind quasi die Auswirkungen davon?
Bei meinen Familien, die ich betreut habe, war es teils, teils. Tatsächlich ist es traurig, dass ich das jetzt sagen muss, aber meine Sozialphobies, um die habe ich mich in der Pandemie so gut wie gar nicht gekümmert. Mhm. Ich wusste, die laufen. Da wusste ich, das wird erst, wenn alles wieder normal ist. Und bis jetzt habe ich Mädchen, die sind 16, 17, die laufen nur mit Maske rum, weil die Sozialphobiker sind. Und ich trainiere mit denen, jetzt ist Ende der Pandemie und jetzt ist nirgendwo noch nicht mal mehr in den öffentlichen Verkehrsmitteln ab 1.3. Maskenpflicht. Die können jetzt nicht weiter mit Maske rumlaufen, weil dann passiert ja das, was die total furchtbar finden, nämlich dann würde jeder die im Fokus nehmen.
Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, hört unsere Folge an, keine Panik vor der Angst. Da reden wir ganz explizit über Panik- und Angststörungen und auch über Sozialphobiker.
Genau. Das heißt, da arbeite ich jetzt immer noch mit denen dran. Das ist, also guck dir mal an, wie lange das ist. Die habe ich zu dem Zeitpunkt des Lockdowns tatsächlich eher stiefmütterlich behandelt, weil ich wusste, die laufen. Das ist jetzt erst eine richtig große Arbeit. Die richtig übel dran waren meine Jugendlichen, die eher so in der freiheitsfindenden Phase waren, eher so im Ablösungsprozess von zu Hause. Das ging natürlich gar nicht. Erste große Liebe war großes Thema natürlich. Die durften die dann auch nicht sehen.
Och Gott, ja. Oh nein, oh Gott, stimmt. Wie furchtbar. Zum Glück sind wir im Zeitalter der sozialen Medien.
Ja, super. Ich küsse dich aus der Ferne, ja. Es macht auch nur irgendwie so 2 Wochen ist das romantisch und danach nicht mehr. Depression, ein ganz, ganz großes Thema, die meine depressiven Kids und Eltern auch vor allen Dingen, das war ein mega Kraftakt. Weil die brauchen ja ganz viel Struktur, die brauchen ganz viel Routine, woran die sich hangeln müssen. Und die war, wie du eben schon gesagt hast, ja gar nicht gegeben. Und ADHS ist richtig eskaliert.
Also inwiefern eskaliert?
Naja, die hatten auf einmal keine Struktur mehr. Alles war anders, super feinfühlig, die Eltern waren aber angespannt, brauchen super viel Bewegung. Wo? In einer 80 Quadratmeter großen Wohnung? Das war super explosiv, super explosiv. Also da sind viele Eltern dran verzweifelt, zu Recht. Und da kann ich verstehen, dass sich viele einfach da sehr alleingelassen gefühlt haben. Missbrauch war auch ein Punkt, der richtig eklig geworden ist teilweise. Also wenn ich wusste, Missbrauch ist auf jeden Fall Thema in der Familie und zu wissen, es gibt keine soziale Kontrolle mehr, das war übel. Und Sucht. Ganz viele haben einfach viel zu viel Alkohol getrunken und ganz viele haben es ja erstmal so belächelt und das war ja auch in den Medien Thema. Ja, ist halt nur scheiße, wenn man dann Kinder hat, ne? Um die man sich einfach kümmern muss. Und wenn man sich jeden Abend erstmal ein Bierchen, ist ja gut, auch zwei, denke ich, ja, ich habe auch viel zu viel getrunken über die Pandemie hinweg. Es ist einfach so. Aber nie so, dass man halt, ja, dass ich nicht noch ordentlich für meine Kinder hätten sorgen können. Ne? Also dann habe ich dann anstatt am Wochenende dann halt jeden Abend ein Weinchen getrunken und habe das dann vor mir noch rechtfertigt, weil es war ja so ein anstrengender Tag. Aber irgendwann war dann auch klar, okay, jetzt wird es langsam ungesund, jetzt musst du mal gucken, dass du dich irgendwie ein bisschen wieder regulierst. Nur da waren halt andere, die vielleicht eh schon so eine Affinität dafür hatten, vielleicht schon ja verloren oder es war zu spät, ne? Und genau, also Sucht war ein ganz großes Ding, ob es jetzt Mediensucht ist oder Alkoholsucht oder Magersucht. Oh, Magersucht war auch ein krasses Thema. Habe ich auch zwei Familien, wo es über die Pandemie, die hatten einfach eh schon immer das Gefühl, also Essen war eh immer Thema, dann die Eltern hatten das immer zum Thema gemacht, dass die da abnehmen wollten. Und dann konnten die sich halt in dem Lockdown extrem darauf fokussieren, abzunehmen, Sport zu treiben. Und die Jugendlichen haben das dann halt mitgemacht. Und sind dann aber, haben dadurch ein neues Körpergefühl entdeckt, was dann nicht so gesund war.
Und das sind ja die Familien, die betreut werden. Also das sind ja Familien, die du besucht hast, die du kennst, mit denen du gearbeitet hast. Jetzt wollen wir uns mal gar nicht vorstellen, was die Dunkelziffer sagt.
Man weiß, dass ein Drittel der Kids nicht gut mit dem Lockdown zurechtgekommen ist.
Ja.
Ne, das heißt, das ist das, was offensichtlich war.
Ich habe auch eine Umfrage gelesen, die während der Pandemie gemacht wurde, wo es um die Sorgen ging. Also da wurden Eltern und Kinder befragt. Und zu der Zeit war das größte Problem, was Kinder mit der Pandemie hatten, dass sie ihre Freunde nicht mehr sehen können. Und die Ungewissheit, wie lange das noch alles geht. Und das war für mich auch irgendwie so belastend während der Pandemie, weil du einfach kein Ende gesehen hast. Das war auch so ein Thema, was, glaube ich, für die Problembewältigung total schwierig ist, weil du hast keinen fixen Endpunkt. Also du weißt nicht, okay, jetzt noch durchhalten, jetzt noch 3 Monate, jetzt noch 2 Monate oder so. Es war einfach Open End. Also wir wussten ja nicht, okay, es könnte theoretisch übermorgen vorbei sein oder noch 5 Jahre weiterlaufen. Und das war ja auch irgendwie so eine Spirale, was ich auch bei vielen von meinen Freunden gesehen habe. Diese Aussichtslosigkeit, diese Angst davor, wann wird es endlich wieder normal? Wird es überhaupt wieder normal? Wie wird unser Leben nach der Pandemie? Kann ich mich überhaupt dann wieder normal unter Leuten bewegen? Also ich bin ja eigentlich ein Mensch, der gar kein Problem damit hat, unter vielen Leuten zu sein. Also zum Beispiel enge Aufzüge, kein Problem. Supermärkte, kein Problem. Irgendwie Konzerte oder sowas, ne? Aber als das dann alles wieder erlaubt war und ich wieder das erste Mal unter mehreren Leuten war, hatte selbst ich ein beklemmendes Gefühl, die normalerweise gar kein Thema damit hat. Und da habe ich mir auch gedacht, jetzt stell dir mal vor, du bist sowieso schon bei dem Thema ein bisschen vorbelastet oder fühlt sich ein bisschen unwohl. Wie soll das für die Leute denn sein? Nach monatelanger Einsamkeit auf einmal wieder ins normale Leben zurückzukommen. Also das ist ja für normale, in Anführungszeichen, Menschen, die sonst keine Probleme haben, schon schwierig? Und wie soll das dann mit Leuten sein, die schon belastet sind vorher? Also, das ist ja unmöglich.
Ja, exakt. Ich hatte das auch. Das Gefühl, kann das nicht. Und es sind auch viele Freundschaften dadurch zerbrochen. Und auch viele Familien durch dieses Impfthema, Nicht-Impfthema. Das hatte ich auch bei meinen Familien. Das war ganz furchtbar. Weil du auf einmal mit denen über Themen sprichst, über die du sonst nicht, das hatten wir in unserer Familie ja auch. Auf einmal kommst du an Themen, weißt du noch, Weihnachten, ich weiß, war das 21? Wo wir darüber nachdenken mussten. Du hattest ja dann noch Kontakte. Und dann haben wir doch gesagt, Mimi, kannst du bitte die Kontakte ein bisschen zurückschrauben? Und du gesagt hast, ja, mache ich. Und ich hier zu Hause mit meinem Mann diskutiert habe, dass er gesagt hat, ey, die Mimi ist so ein großes Risiko. Und das musst du der sagen. Und dann habe ich gesagt, ich kann der Mimi doch nicht sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Und nein, das nicht. Aber ihr sie darauf aufmerksam machen. Und das war, über sowas unterhält man sich sonst nicht. Über sowas streitet man sonst nicht. Und es hat mich richtig genervt, dieses Thema, weil das ist einfach so übergriffig. Wenn du mich sehen willst, hast du dich so und so zu verhalten. Das ist furchtbar. Oder mit Freunden auch. Ich habe mich auch mit Freundinnen, wir hatten auch echt Stress, weil wir so Gespräche machen wollten mit Sektchen. Und das war dann aber es war nicht erlaubt mit 4 Personen. Und wir wollten aber im Wald spazieren gehen mit 4 Personen und uns so treffen. Ja. Und das war eine mega Diskussion. Weil einige gesagt haben, come on, machen wir das einfach. Und einige gesagt haben, auf gar keinen Fall. Das ist assi. Das ist asozial. Meinem Kind muss ich das verbieten und selber mache ich das. So, und das war wirklich heftig. Und wie viele Diskussionen ich innerhalb der Familie begleiten musste. Teenager, ob die geimpft werden oder nicht. Eltern, die gesagt haben, ich möchte nicht, dass du geimpft bist. Der Teenager, der gesagt hat, ich will aber diese Impfung. Das war heftig. Das war wirklich heftig. Das waren krasse Krisen.
Ich hatte auch eine Freundin, die hat während der Pandemie alleine gewohnt und die ist eingegangen wie eine Primel. Also das war so schlimm. Die war in einer Einzimmerwohnung.
Wie eine Primel?
Ja, das sagt man doch.
Was ist denn eine Primel?
Das sagt man doch so. Das ist ein Sprichwort.
Eingegangen wie eine Primel?
Ja, klar. Hä? Willst du mich gerade verarschen? Das ist doch so ein gängiges Sprichwort.
Eingegangen wie eine Primel? Ist das vom Primmelpimmel oder was?
Was? Nee. Was laberst du? Primmelpimmel?
Was heißt das denn? Ich weiß es nicht.
Primeln wuchsen früher, wenn draußen noch Schnee lag. Sind also eigentlich auch für eine gewisse Zähigkeit bekannt. Als Frühblüher sterben sie aber auch recht bald, gehen also ein wie eine Primel, während rings um sie das Leben nun erst richtig aufblüht.
Aha. Ah, okay, da macht der Satz auf jeden Fall voll Sinn. Ja, okay. Ist eingegangen wie eine Primel.
Das ist irgendeine Blume oder so.
Eingegangen wie eine Primel, während alle anderen aufgehen. Okay, verstehe. Ah, wieder was dazu.
Ja, aber das sagt man ja, ich gehe da ein wie eine Primel. Einfach, wenn man sich da total, wenn man lost ist und irgendwie sich nicht wohlfühlt und, keine Ahnung, wenn du in einem Job bist, der dir überhaupt nicht gefällt und du einfach total abbaust, dann gehst du in dem Job ein wie eine Primel.
Okay. Okay, danke schön.
Kurzer Exkurs. Primel ist anscheinend eine Blume. Hör mal, wenn Mama das jetzt hört, dann kriegen wir sie drauf, dass wir nicht wussten, dass das eine
Boah, da kriegen wir sie drauf. Sorry, Mami.
Ja, wir haben nicht gerade den grünen Daumen. Naja, jedenfalls zurück zu meiner Freundin. Die war während des Lockdowns, während dieses ersten harten Lockdowns in Bayern, war sie allein in ihrer Einzimmerwohnung in München und ist da, wie gesagt, eingegangen wie eine Primel. Und das war so schlimm für die, also wirklich schlimm. Dann hatte die auch noch Corona und nee, Quatsch, die hatte Kontakt, genau, die hatte Kontakt und das war ja dann noch die Zeit, wo dann Leute einkaufen gegangen sind für jemanden und das dann vor die Tür gestellt haben und nicht mal die Tür aufgemacht haben und ach, so furchtbar. Naja, jedenfalls hatte sie ja aber auch diesen Wisch, weil sie auch meine Kollegin war, dass sie wegen systemrelevanten Berufen rausgehen durfte. Und dann war sie quasi aus der Quarantäne raus und dann habe ich gesagt, komm, jetzt komm doch einfach mal einen Abend zu uns. Du musst jetzt einfach mal da rauskommen, du bist sonst psychisch total am Ende. Du hast den Wisch, jetzt setz dich einfach ins Auto und fahr. Du musst nicht in die U-Bahn, du begegnest keinem Menschen, du kannst direkt bei uns vor der Haustür parken, komm jetzt einfach. Und dann hat sie das gemacht und hat sich natürlich gefühlt wie der größte Kriminelle auf Erden. Also das ist ja auch so eine Sache, ne? Hat sie die ganze Zeit Angst, dass sie von der Polizei angehalten wird. Ne? Das ist so, ja. Das ist so krass. Und es gab ja zu dem Zeit auch noch eine Sperrstunde, ne? Also sie war dann auch noch außerhalb ja. der Sperrstunde unterwegs, was wir auch durften mit dem Wisch, aber sie war ja nicht beruflich unterwegs, also es war illegal, ne? Naja, jedenfalls kam sie dann und es war ein total netter Abend, aber währenddessen hat dann ihr Vater angerufen wegen irgendeiner Sache und hat dann Leute im Hintergrund reden hören. Und der, wo bist du? Ja, ich bin bei der Mimi. Und dann ist es auch abgegangen. Was? Du bist bei Mimi?
Boah, krass.
Was denkst du dir? Was fällt dir ein? Das ist illegal und bla bla bla. Und also wirklich. Mhm. Und die war total fertig danach. Und wir mussten die wirklich wieder aufbauen und haben halt so gesagt, also du hast jetzt hier nichts Schlimmes gemacht. Du hast niemanden gefährdet. Du warst jetzt wochenlang alleine zu Hause. Wir waren wochenlang alleine zu Hause. Wir können uns nirgendwo, also das ist unmöglich, dass sich hier irgendwas ausbreitet. Also von daher, mach dir bitte keinen Kopf. Und das war für die wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt hier was richtig Schlimmes getan. Und allgemein, damals auch diese ganzen Konversationen, also die ganzen Sachen, die man jetzt inzwischen ja schon vergessen hat, kennst du noch, weißt du noch diese Regelung, dass man, diese Haushaltsregelung, dass sich nur mehr als nur zwei Haushalte treffen durften oder sowas, außer ja. man ist Partner. Und dann hat man quasi, okay, du bist dann mit mir zusammen und ich bin dann, wohne da. Mhm. Und also da hat man sich wirklich so Szenarien überlegt, wo dann auch irgendwelche Jungs dann gesagt haben, ja, wir sind einfach ein Pärchen, wollen die uns das nachweisen, dass wir kein Pärchen sind oder was? Im Nachhinein, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ja?
Absolut. Und vor allen Dingen hat das nicht funktioniert mit Patchwork-Familien.
Ja,
wie
stimmt.
Viel? Patchwork-Familien, die irgendwie eine Familienfeier machen wollten. Das hat schon nicht funktioniert. Mhm. Also deswegen, ja, das war alles eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit. Ich weiß, zu diesem Sperrstundenthema habe ich auch noch eine geile Story. Mein Mann ist, wie schon gesagt, ein sehr akkurater Mensch. Ich nicht. Ich glaube, das haben wir von unserer Mutter. Wenn einem ja irgendeiner eine Regel um die Ohren pfeffert, dann bin ich die Erste, die sagt, auf ja keinen Fall.
Prinzipiell
dagegen.
Ich bin
doch nicht doof. Auf ja keinen Fall. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich bin aus Prinzip erstmal dagegen. Mhm. Ich glaube, das ist genetisch, ja. Mimi. Das sollten wir mal ja. überlegen. Das ist ein ganz schweres Laster, was wir damit zu tragen haben, Real Talk, weil es ist auch anstrengend, immer gegen alles
das
zu sein.
Das ist auch der Spruch von Mama, egal was es ist, ich bin erstmal dagegen. Ja, ist nicht so. Unbedingt, ist sie halt nicht unbedingt eine gute Einstellung, aber ja, so ist es. So ist es leider.
So ist es halt nun mal. So, und das heißt, da kam um 22 Uhr bist du zu Hause und ich habe gesagt, nee, bin ich nicht. Doch, also, das ist das Gesetzssache. Ja, bin ich aber nicht. Mach ich nicht. Wie, du kannst nicht? Und dann kriegt er einen Anwalt. Du kannst nicht sagen, du bist dagegen. Das ist das Gesetz. Dagegen kann man nicht sein. Und dann war ich an dem Tag sogar bei Mama und Papa, ich weiß gar nicht warum. Und um 22 Uhr bin ich tatsächlich die Autobahnauffahrt gerade runter. Da klingelte mein Handy. Wo bist du? Hast mal auf die Uhr geguckt? Schaffst du es noch? Da habe ich mich gefühlt wie 16. Okay, wie 18. Ja, 18 geht ja auch nicht. Ich saß ja im Auto. Auf jeden Fall eigentlich nicht volljährig, ja. Weil wann hat mich denn das letzte Mal jemand gefragt, dass ich zu Hause
ja,
sein muss?
Ja.
Wenn meine Freundin hierher kam, ihr Mann ist auch so ein sehr akkurater. Wir quatschen dann auch schon mal. Wir brauchen dann manchmal eine Dreiviertelstunde, um uns zu verabschieden. Das ist sehr anstrengend mit uns. Und dann war die dann nach 22 Uhr zu Hause, da hat die auch echt einen Anpfiff von denen gekriegt. Ja. Was sie sich denn dabei denkt. Ja. Total krass. Und dann hat sie schon überlegt, ob sie sich einen der Hunde ausleiht, weil mit denen durfte man ja nach 22 Uhr.
Weißt du, was geil ist? Diese geile Sperrstundenregel, ne? 22 bis 5 Uhr. Ja, gut, dann hat man einfach durchgemacht. Das ja, war ja ehrlich, komplett gaga. Ey. Ja, klar, ich kenne Leute, die haben sich dann vorher, ja. Das war ja dann auch teilweise zu Zeiten, wo man sich dann mit drei Haushalten treffen durfte. Ne? Mhm. Dann haben sie sich vor 22 Uhr getroffen, sich mit Alkohol eingedeckt, die krasseste Hausparty gefeiert und sind dann um 5 oder 6 nach Hause gegangen. Ja, das hat ja dann super funktioniert.
Ja, es war irgendwie alles sehr schwierig und die Familien hatten auch noch zusätzlich das Problem, dass sie sich einfach super, super große Sorgen natürlich auch um die Eltern gemacht
ja.
haben.
Mhm.
Also ich weiß, ich werde nie vergessen, ich glaube, da gibt es auch noch Fotos von, dass ich meine Schwiegermutter, die einfach auch Vorerkrankungen hat, im Garten umzäunt habe mit Stühlen, weil die einfach auch keine Kontakte hatte natürlich und eingegangen ist wie eine Primel, haben wir ja jetzt gelernt, dass wir das so sagen. Und ich mir echt Sorgen um die gemacht habe. Weil die liebt die Kinder heiß und innig, die will Kontakt zu ihren Enkeln haben und die hat darunter so gelitten.
Mm.
Und da habe ich gesagt, das geht nicht, das können wir nicht machen. Und dann haben wir uns überlegt, dass die Kinder keinen Kontakt, das musst du dir mal vorstellen.
Mm.
Meine Kleine ist 2018 geboren.
Mm.
Die ist im Sommer dann also 2 geworden.
Ja.
Und der musste sie jetzt beibringen, dass die bitte nicht an ihre Oma ran soll, sondern die Oma quasi in diesem goldenen Käfig ist und alles zu diesem Käfig gebracht werden sollte.
Mm.
Die haben wir auf der Terrasse mit Stühlen umkreist, sodass die quasi, weil das war ja auch relativ gutes Wetter, dass die halt bei uns sein konnte, ohne Kontakt mit uns zu haben. Und das habe ich tatsächlich dann auch mit meinen Familien häufig so besprochen, dass das ja eine Möglichkeit sein könnte.
Mm.
Weil der Mensch ist ein hochsoziales Wesen und wir sind eigentlich Herdentiere. Und was Corona von uns abverlangt hat, ist nicht unsere Natur. Und deswegen war ich leider, jetzt oute ich mich hier, hoffentlich hat das keine bösen Nebenwirkungen, echt eher dabei, die Regeln zu brechen oder auszudehnen. Zum Wohl, ja, oh Gott, jetzt fühle ich mich zum Wohle der psychischen Gesundheit. Ich habe das, ja, ich hab sogar überall propagiert. Das war Propaganda.
Oh Gott.
Ja,
ja aber ja. Also das, ich glaube, also ich weiß ja auch, dass total viele Freundschaften und Familien extremst gelitten haben durch Corona, weil, wie du schon sagst, man beschäftigt sich mit Sachen, mit denen man sich normalerweise nicht beschäftigt. Und es ist ja auch dieses Regeln aus denen, haben ja manche mehr, manche weniger gemacht. Und manche sind dem Gesetz strikt gefolgt. Und manche haben gesagt, hör mal, die können mich doch alle mal hier am Abend besuchen. Ich gehe jetzt noch schnell rüber zu meiner Freundin und quatsch mit der, was soll dabei passieren? Und ich muss auch sagen, bei mir persönlich war das auch natürlich immer so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite denkst du dir, okay, ich will natürlich dazu beitragen, dass die Pandemie irgendwie möglichst schnell und möglichst leicht irgendwie durch unsere Gesellschaft durchflutscht und möchte kein Risikofaktor sein und nicht der Asoziale sein, der sich nicht an die Regeln hält und ich quasi einer von denjenigen bin, die hier irgendwie die Pandemie vorantreiben oder sowas. Und auf der anderen Seite denkst du dir auch einfach, mein Gott, ich kann es auch einfach nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwelche Leute sehen. Und ich glaube, solange man jetzt nicht und ich kenne Menschen, also ne, für alle, die jetzt sich während der Pandemie schlecht gefühlt haben, weil sie sich vielleicht nur auf 1 Meter Abstand mit jemandem getroffen haben und nicht auf 1,5 oder 2. Ich kenne Leute, die wirklich übelste Underground-Partys gefeiert haben während der Pandemie. Und das verurteile ich. Und das habe ich auch damals schon verurteilt und das verurteile ich auch jetzt immer noch.
Ja.
Weil das ist wirklich dann Regeln brechen auf einer ganz anderen Skala, wo dann natürlich auch Corona dermaßen ausgebrochen ist, Superspreader, also ne, natürlich auch genau vorhersehbar. Das finde ich wirklich asozial und das fand ich auch damals schon asozial. Aber bitte, diese kleinen Regelbrüche, die man da gemacht hat, also dafür braucht man sich wirklich nicht zu schämen. Und ich hoffe auch, dass jetzt keiner von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in irgendeiner Situation war, wo dadurch eine Freundschaft oder eine Familie zerbrochen ist. Weil das ist einfach so bitter wegen so einem Scheiß. Oh.
Also meine Argumentation war eigentlich immer die psychische Gesundheit.
Mhm.
Ne, wenn ich mich wirklich dann mit 3 Freundinnen treffe, die alle 3, genauso wie ich, eine Familie und einen Beruf haben und das wirklich ein Aufatmen ist und ich dadurch eine Regel gebrochen habe, dann ist es mir das wert.
Mhm.
Weil ich dadurch garantieren konnte, dass ich diesen Wahnsinn weiter durchleben konnte. Das muss jeder für sich selber wissen. Für mich war wichtig, dass ich mir dann selber in die Augen gucken konnte. Und bei mir war es ja noch absurder. Beruflich hat man mir gesagt, bitte geh in jeden Haushalt.
Mhm.
Und bitte sei so unvorsichtig, wie es nur geht und treffe dich mit ganz vielen fremden Menschen.
Ja.
Aber wenn es um dein eigenes Leben geht, mach es bitte nicht. damit kam ich halt auch nicht gut zurecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war für mich ein ganz großes Problem, weil dadurch, dass ich beruflich so viele Leute sehen musste, wollte, wie ich schon gesagt habe, mich privat kaum einer sehen. Und auch meine Kinder natürlich dadurch nicht, ne?
Ja, ja.
Und dadurch, dass wir zwei systemrelevante Berufe hatten und mein Mann auch mit vielen Menschen Kontakt haben, waren wir einfach Worst-Case-Szenario für jede Familie. Mm.
Noch ein großes Thema während der Corona-Pandemie. Die Burnout-Zahlen sind in die Höhe geschnellt. Dazu habe ich auch letztens noch ein kleines Interview geführt für unsere Sendung, by the way. Denn die Leute, also die jetzt einen ganz normalen Office-Job hatten, waren natürlich nur zu Hause und haben von zu Hause aus gearbeitet. Manche Leute hatten das Glück noch, in Anführungszeichen, einen Raum dafür zu haben, also ein richtiges Homeoffice zu haben. Manche aber nicht. Die haben dann auf dem Küchentisch ihren Laptop aufgestellt, am besten noch mit schreienden Kindern. Und ja, ich sag mal so, falls ihr noch mehr über Burnout wissen wollt, das ist unsere allererste Folge. Da und behandeln wir das Thema ausführlichst. Aber eine große Sache ist natürlich auch die Trennung von Beruf und Privatleben und dass das eine auch vielleicht ein Rückzugsort sein kann zum anderen. Ja, während der Pandemie natürlich total ausgehebelt. Überhaupt gar keine Trennung zwischen beruflichem und privatem. Zwischen den Calls hier noch irgendwie die Kinder rumgeschickt. Und ich habe da eine Situation von meinem Chef, von meinem ehemaligen Chef. Da waren wir in einer Konferenz mit Teams. Ne? Er meinte so, ja, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, also mein Sohn, der muss hier nebenbei ein paar Hausaufgaben machen, ne? Also nur damit ihr Bescheid wisst. Ne? Die Kinder kannten wir zu dem Zeitpunkt sowieso schon in- und auswendig, weil die andauernd irgendwie da vor der Kamera rumgehüpft sind, es war aber immer ganz nett. Und das war dann wirklich so ein bisschen absurd, weil das war ja unser Chef, ne? Also es war jetzt kein normaler Mitarbeiter, sondern der hat dann quasi so, ja, also das Thema finde ich nicht so gut wegen, guck mal, den Satz musst du hier auf jeden Fall noch lesen. Nee, ne? Also den ganzen Absatz noch. Ja, also ich finde das wirklich nicht so gut, was wir letztes Mal da abgeliefert haben, denn ja, Prinz heißt das, Prinz. So, und das, wirklich die ganze Zeit, das war einfach so absurd, weil der ja dann auch konstant in dieser autoritären Chefrolle und dann mit seinem Kind nebendran, das Kind hat natürlich auch die ganze Zeit diesen Stimmenswitch mitbekommen, das war total absurd. Das war einfach nur absurd. Und ich glaube, mein Chef hat das noch ganz gut hinbekommen in der Situation, aber ganz viele haben das nicht hinbekommen und hatten dann so eine krasse Doppelt-, Dreifach-, Vierfach-Belastung zu Hause, dass das in einem Burnout resultiert ist.
Exakt, exakt. Das hätte ich nicht besser sagen können. Oder halt dann, ne, ein Burnout angefangen hat und zu einer Depression übergeschwappt ist. Und ich habe eben ja auch mal gesagt, dass ich auch echt am Limit war. Also ich war teilweise wirklich am Limit, weil ich nicht wusste, wo ich noch was auftanken soll. Die ganzen Tipps, die wir da sagen in der ersten Folge, die waren einfach nicht machbar. Du konntest ja noch nicht mal alleine vor die Tür gehen.
Ja.
Wie denn?
Ja.
Außer du setzt deine Kinder vor die Glotze. Aber wenn die schon 3 Stunden Fernsehen geguckt haben, ist das halt auch nicht mehr förderlich für niemanden.
Ja, 15 Minuten für dich am Tag. Genau.
Ja, genau. Ja, ja. Und was auch heftig ist, was ich erlebt habe und was jetzt auch immer noch mitschwillt, ist ein unfassbar schlechtes Gewissen häufig bei Familien, wo es nicht so gut geklappt hat. Und häufig bei den alleinerziehenden Elternteilen die Frage, bin ich eine gute Mutter, bin ich ein guter Vater? Mhm. Weil diese krasse Ausnahmesituation einfach teilweise nicht gut gelaufen ist und da immer noch schlechtes Gewissen draus resultiert. Mhm. Da reden wir heute noch drüber. Dass damals halt ihre Ängste vielleicht auf die Kinder übertragen worden sind und die deswegen extreme Angsterkrankungen entwickelt haben oder Zwänge entwickelt haben oder ne, was auch immer, Depressionen entwickelt haben, weil es so eine Übertragungssituation war vielleicht oder die Eltern in Totalrausch erlebt haben, weil die sich super besoffen haben oder hochdepressiv erlebt haben, weil die Eltern sich nicht zurückziehen konnten und die Kinder davon mitgenommen haben, was sie vielleicht nicht hätten mitnehmen müssen, wenn es Institutionen wie Kitas und Schulen gegeben hätte, die das hätten auffangen können.
Unsere Corona-Folge.
Ja, kann man auch noch 3 Stunden was sagen, aber ich glaube, es ist gut,
ja,
oder?
Ja. Also, was wollten wir mit dieser Folge bezwecken? Nochmal auf den Plan rufen, was Corona für eine krasse Zeit war, besonders für Familien. Und dass wir uns alle nochmal bewusst machen, dass das eine absolute Ausnahmesituation war. Und wenn wir jetzt Familien treffen, die vielleicht immer noch damit zu kämpfen haben, dann seid ein bisschen netter, seid ein bisschen freundlicher. Wenn ihr gut durch die Pandemie gekommen seid, heißt das nicht, dass andere das auch konnten oder so geschafft haben. Und ja, jetzt haben wir es ja hoffentlich hinter uns. Hoffentlich, hoffentlich. Und so schnell kommt auch hoffentlich keine zweite Pandemie.
Ja, ich glaube, es dauert irgendwie 100 Jahre oder
ja, das
so.
Sagt man doch irgendwie, ne? Ja. Gut, dann erleben wir sie auf jeden Fall nicht mehr, hoffentlich.
Nee, unsere Kindeskinder. Ja, ich glaube, was mir wichtig war heute, war einfach nochmal so ein bisschen den Vibe zu nehmen. Seid bitte zu euch, wie ihr zu eurer besten Freundin oder zu eurem besten Freund seid. Seid gnädig zu euch, seid liebevoll zu euch selbst. Wenn ihr Fehler gemacht habt in der Zeit, das war eine Ausnahmesituation. Das, was da vielleicht in uns zum Vorschein gekommen ist, das ist nicht so, wie wir sonst sind, sondern wenn ihr euch dessen bewusst geworden seid und wenn ihr daran gearbeitet habt, dann seid bitte gnädig mit euch selbst und verzeiht euch. Eure Kinder haben es euch in der Regel, es sei denn, es ist irgendwie über 2 Jahre irgendwas ganz Schlimmes passiert, schon längst verziehen.
Und man kann es eh nicht ändern. Also was passiert ist, ist passiert. Es ist genau. Jetzt einfach so, man muss jetzt gucken, wie man damit umgeht, falls es irgendwas ist, was euch immer noch belastet oder was immer noch Thema ist. Und Pandemie war einfach scheiße. Die Pandemie war einfach kacke für alle. Und jetzt gucken wir hoffentlich in eine schönere Zukunft ohne Corona, ohne Impfung, ohne Tests, ohne Lockdown, ohne Homeschooling. Mit Homeoffice, das einzig gute Überbleibsel. Für viele zumindest.
Ja.
Zum Schluss natürlich noch unsere kleine, aber feine Rubrik. Ich sehe was, was du nicht siehst. Hast du wieder eine lustige Story dabei, Sarah?
Die habe ich tatsächlich, aber diesmal kein Fall, sondern eine ganz tolle Erfahrung an Karneval, die ich aufgrund meines Berufsfeldes gemacht habe.
Mhm.
Also an alle, die keinen Bock auf blöde Anmachen haben, habe ich jetzt den ultimativen Tipp für euch. Ja, es war super lustig an Karneval. Da kam irgendwie so einer, der hat gedacht, der wäre irgendwie Krösus. Ich weiß nicht, Männer denken das, glaube ich, manchmal, wenn die ein bisschen zu viel getrunken haben, wird das Ego, glaube ich, manchmal ein bisschen größer.
Mhm.
Und er wollte Smalltalk machen und ich wollte nicht direkt so mega arschig sein und wollte erstmal sagen, ja, nee. Und dann sagt er, habe ich ihm so meinen Ehering gezeigt, voll vorbildlich. Und er so, ja gut, unterhalten können wir uns ja trotzdem, oder?
Oh,
ja.
Standard.
Können wir? Will ich aber nicht, aber ich war trotzdem nice. Und dann hat er gefragt, na, was machst du so beruflich? Und habe ich gedacht, okay, der wird in 2 Sekunden wird er nicht mehr wiederkommen. Na, und dann habe ich ein bisschen damit kokettiert, dann habe ich gesagt, nee, muss er nicht wissen. Das ist totaler Abturner, was ihn natürlich noch interessiert, wenn er gemacht hat, was ich mache. Und dann sagt er, ja komm, sag, ich halte das schon aus. Und habe ich gesagt, okay, also ich arbeite mit psychisch erkrankten und sexuell gewalterfahrenen Kindern und Jugendlichen zusammen und deren Familien. Und grinse ihn so an und er so, ja, ich gehe mir mal was zu trinken.
Was? Ehrlich?
Ich gehe mir mal, ohne Scheiß, der ist nicht mehr wiedergekommen. Also, ich wusste das ja. Ich weiß, das ist einfach der größte Killer für jegliche Unterhaltung. Es ist manchmal auch so, dass wenn ich Bock habe, mich zu unterhalten und jemand fragt, und was machst du, dann sage ich, oh, bitte frag das doch nicht.
Ja, dann musst du
bitte
lügen.
Frag nicht. Und ich habe auch schon mal überlegt zu lügen, aber wenn ich dann Alkohol getrunken habe, weiß ich nicht mehr, was die Lüge war. Und mir ist auch schon mal passiert, dass ich dann gelogen habe und irgendwas erzählt habe und der war dann leider total interessiert, dieser Mensch. Und ich konnte einfach nicht zu meinem gelogenen Beruf sagen. Das war auch scheiße. Und dann ist der Mensch gegangen, weil ich gelogen habe. Wenn ihr keinen Bock auf eine Unterhaltung habt, sagt einfach, ihr würdet das tun.
Das ist halt
tun.
Voll der Stimmungskiller leider, ne? Vor allem für Karneval, wo alle lustig drauf sind. Ah, psychisch Erkrankte. Okay, danke, tschüss. Interessant, da kannst du ja auch gar nicht andocken. Wo willst du da andocken als Smalltalk?
Ja,
das ist ja furchtbar.
Ja, es tut mir auch eher voll. Ja, ich weiß. Aber es ist, ich war auch schon mal im Zoo. Ich habe auch schon mal Tierfliegerin im Zoo gemacht und dann haben die mich eine Frau hat mich dann gefragt, oh, wie cool! Welche Tiere machst du denn so als Spezialgebiet? Und ich dachte,
ja, okay, das ist aber auch wirklich Anfängerfehler. Zoopfleger ist ja wirklich ein Beruf, wo alle Leute sagen, oh, echt cool. Also.
Ja, keine
oder
Ahnung.
Oder nicht cool sagen oder die dich dann dafür verurteilen, dass du einen Zoo unterstützt. Also das ist ja wirklich der schlimmste gelogene Beruf, den man sagen kann.
Aber ich wollte früher wirklich Zoopfleger werden und ich fand es voll cool. Mit so wilden Löwen und so. Und deswegen, das ist mir eingefallen. Siehst du, ich kann es einfach
also,
nicht. Ich sage einfach, ich wäre arbeitslos.
Mir wurde mal geraten, niemals einfach so zu sagen, dass man beim Fernsehen arbeitet, weil die Leute auch immer super interessiert sind. Also wenn man keine Lust hat, darüber zu sprechen. Mm. Ne? Ich habe aber, da war ich, glaube ich, 2 Monate oder so beim Fernsehen, bin dann mit einer Mitfahrgelegenheit irgendwo hingefahren, ich weiß nicht mehr wo. Und ja, ich meine, was ist eine Situation, in der man stundenlang mit den gleichen Leuten einfach stuck ist, ja, Mitfahrgelegenheit im Auto, logischerweise, 3 Stunden Autofahrt. Mhm. Ja, und ja, was machst du so? Und ich natürlich super stolz auf meinen neuen Job, ja, ich bin beim Fernsehen. Boah, echt cool. Schlimmste. Einfach nur furchtbar, weil du dann einfach stundenlang darüber reden musst, was du genau machst, plus, was jetzt in den letzten Jahren auch dazu kommt, Lügenpresse. Ah, aber also wird euch das eigentlich vorgegeben, was ihr da berichten müsst? Also wie läuft das dann in so einer Redaktionskonferenz? Also wenn jetzt, du warst ja auch mal bei der Zeitung, also wenn dann so ein Artikel, also wirklich solche Sachen und ich nur so, oh mein Gott, beim nächsten Mal, was habe ich da gesagt? Ja, ich arbeite in der Buchhaltung bei Bosch. Ah, okay. Keine Nachfragen. Wirklich, das musst du sagen. Irgend so einen langweiligen Bürojob, wirklich, wo die Leute sich denken, das ist, was soll ich da nachfragen? Ja, ich arbeite bei der Buchhaltung, bei irgendwas oder ich bin in der Abrechnung.
Ja, aber ganz ehrlich, jeder, der danach 2 Sätze mit mir spricht, weiß, dass das auch gelogen ist.
Ja, aber es ging ja gerade darum, wenn man Leute schnell wieder loswerden will, dann kann man sowas schon sagen. So, oder wenn man nicht will, dass Leute großartig nachfragen. Dann sagst
also
du
ich,
halt
wenn,
sowas.
Wenn ich Leute loswerden will, weil ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der Smalltalk-Liebhaber, dann rede ich von meinem richtigen Job. Und wenn ich wirklich interessiert an einem Gespräch bin, dann muss ich mir einfach noch den besten Job aussuchen. Also vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich, welchen Job ich mir dann aussuche, wo man wirklich nicht weiter nachfragt und trotzdem in einem guten Gespräch bleiben kann. That's it.
Ja.
Das war einfach, ich sehe was du nicht siehst. Achtet auf eure Jobwahl, Leute.
Gebt uns mal Tipps, falls ihr irgendwelche Jobs habt, die mit denen man kein Smalltalk anfangen kann. Das wäre super.
Ja, absolut.
Ja, Leute, so viel dazu. Das war unsere Folge zu der Corona-Pandemie und was die mit uns gemacht hat. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Folge und habt euch in vielen Sachen wiedergefunden. Seid doch das nächste Mal auch wieder mit dabei. In 2 Wochen, wenn eine neue Folge rauskommt von unserem super tollen Podcast. Woo, hinter jeder Tür. Und bis dahin sagen wir ciao, ciao und bis bald.
Und weißt du was, Mimi?
Ja.
Wir haben es wieder nicht geschafft. Ich schwöre dir, diese Folge ist wieder so lang. Wir arbeiten dran, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.